Aufgabe ist also gegeben, ein zusammenhängender Graph und ein Startknoten. Irgendwo müssen sie beginnen. Na, in der Regel starten sie da, wo der Anker drauf zeigt. Und man kennt zwei bekannte Verfahren, diesen Graphen abzusuchen. Der eine heißt Tiefendurchlauf, der andere heißt Breitendurchlauf. Tiefendurchlauf heißt, dass Sie sozusagen praktisch immer, wenn Sie einen Link finden, ne, denken Sie an den Internetgraphen, immer wenn Sie einen Link finden, laufen Sie dem Link nach. Ne? Sie kommen auf ein HTML-Dokument, sobald Sie einen Link finden, laufen Sie diesem Link nach. Ja, das ist Tiefendurchlauf. Na, und Breitendurchlauf ist ungefähr so, Sie kommen auf ein HTML-Dokument und merken sich jetzt alle Links, die in dem Dokument vorkommen und arbeiten die Links dann der Reihe nach ab. Ja? Sie laufen also nicht sofort, wenn Sie einen Link finden, dem nach, sondern speichern sich die Links zu einem HTML-Dokument, ja, und laufen dann die Links systematisch nach. Aber wenn Sie jetzt einem Link, dem ersten Link aus diesem HTML-Dokument nachgelaufen sind, dann merken Sie sich da wieder alle Links aus dem Dokument, dann kehren Sie aber wieder zurück. Sie bleiben also erst an Ihrem Dokument und arbeiten dort alle Links ab, bevor Sie praktisch weitere Dokumente sich anschauen. Der Tiefendurchlauf, den können Sie sich also ungefähr so vorstellen. Ne? Sie rödeln, wenn Sie einen Link finden, ne? Jetzt in unserem Graphen, wenn wir eine Kante finden, dann laufen wir der sofort nach. Wir starten bei V, ne? Dann laufen wir da nach. Dann laufen wir da irgendwie kreuz und quer. Sobald wir eine Kante finden, laufen wir der ständig hinterher. Plötzlich haben wir mal einen Knoten gefunden, da waren wir schon mal. Okay, dann das kann natürlich passieren. Ne? Das passiert Google auch, wenn es den ganzen Links nachläuft. Dann machen wir also diesen letzten Passage da rückgängig und gehen in eine andere Richtung weiter. Na, dann kommen wir da wieder auf den Knoten. Okay, dann machen wir den rückgängig, gehen wir irgendwie in eine andere Richtung weiter. Ja, also wir markieren immer, wo wir schon waren und merken dann, wenn wir an den Knoten ankommen, wo wir schon mal gewesen sind und gehen dann einfach in eine andere Richtung weiter, bis wir den ganzen Graphen komplett abgesucht haben. Ja, das ist der Tiefendurchlauf. So, und beim Breitendurchlauf sieht es jetzt anders aus. Ne, da, wie gesagt, nochmal dieses Bild mit dem Dokument. Ne, wir haben ein Dokument und wir merken uns erstmal alle Links, die in dem Dokument vorkommen und arbeiten dann die Links systematisch ab. Also wir starten am Knoten V und merken uns, schauen uns an, welche Links gibt es dort alle. Ja, die speichern wir uns und erst dann gehen wir zu dem ersten Link und arbeiten da praktisch das entsprechende Dokument ab. Ja, jetzt sind wir da und dann gucken wir in dem Dokument nach, welche Links gibt es denn da? Ne, 3 und 4. Ah, der vierte führt aber zu einem Knoten hin, den wir schon hatten. Den machen wir also wieder rückgängig. Ne, dann gucken wir uns den nächsten an, haben wir den dort. Und die speichern wir alle und dann gehen wir aber zurück zu dem Originaldokument und arbeiten dort weiter. Ja, also wir gehen da weiter. Gucken da, dann gehen wir da weiter und gucken da und dann haben wir hier wieder plötzlich eine Kante gezogen zu einem Knoten, den hatten wir schon. Dann machen wir die wieder rückgängig und dann gehen wir da hinten weiter, ja, und so weiter. Ja, das heißt, Sie speichern, Sie sehen jetzt, der schafft nie, längst nicht, dieser Breitendurchlauf schafft längst nicht so eine große Entfernung zurückzulegen, ne, sondern er geht irgendwie in die Breite, ja, sondern er... Sie können sich das wie mit so einem Wellenmodell vorstellen. Ne? Also Sie starten an dem Knoten V und jetzt grasen Sie, ja, da starten Sie so eine Welle, ne? Irgendwie eine Wasserwelle und die Wasserwelle dehnt sich gleichmäßig aus. Ne? Und Sie haben sozusagen alles, was sich im Kreis dieser Wasserwelle befindet, haben Sie jetzt schon untersucht. Ja? Im nächsten Schritt sind Sie da, ne? Und dann da und so weiter. Und auch da markieren Sie dann immer, wo Sie schon waren, damit Sie nicht irgendwas umsonst machen und da Knoten mehrfach durchlaufen. Ja. So, das sind die beiden Durchläufe, die man da kennt. Und beide sind irgendwie gleichwertig. Der eine ist manchmal für das eine nützlich, der andere für das andere. Also dieser Durchlauf zum Beispiel eignet sich ganz gut, um festzustellen, wie weit ist denn ein Knoten weg von einem anderen, ne, gemessen in Kantenzahlen, die sie durchlaufen müssen, um von A nach B zu kommen. Sowas können Sie mit dem zum Beispiel gut machen. Und der andere hat, der DFS, der Tiefendurchlauf hat andere Vorteile. Hier ist die Implementierung. Beim DFS ganz einfach. Ich habe nur mal das Algorithmenschema angeschrieben. Also Sie haben hier dieses Array, Boolesches Array, in dem Sie sich merken, ob Sie an einem Knoten schon mal gewesen sind. Ne, der Index von dem Boolschen Array ist die Knotenmenge V. Und dann haben sie eine Prozedur, die starten sie einfach und geben der einen aktuellen Parameter mit, der ein Knoten aus dem Graphen ist. Und dann machen sie, merken sie sich erstmal in dem Besuchtfeld, dass sie da jetzt bei diesem Knoten V jetzt gewesen sind gerade. Dann schreiben sie die Markierung raus. Und dann schauen sie sich einfach von den Nachbarn irgendeinen an und machen bei dem weiter. Ja, also für alle Nachbarn W, ne, falls die nicht besucht sind, machen sie da einfach den DFS. Ja, so. Und das heißt, also sie rufen rekursiv den DFS auf für den neuen Knoten W. Die Laufzeit dieses Algorithmus kann man sich ungefähr vorstellen, die ist proportional zum Graphen. Sie laufen alle Kanten mal ab, alle Knoten mal ab, alle Knoten sowieso, weil sie ja jeden Knoten auch besuchen wollen und da die Markierung ausgeben wollen. Und die Kanten laufen sie alle nach, den laufen sie alle nach, sie gehen darüber und dann stellen sie eventuell, wenn sie einer Kante nachgelaufen sind, stellen sie fest, sie waren bei dem Knoten schon mal, dann laufen sie die Kante wieder zurück. Also die Laufzeit dieses Algorithmus ist proportional zur Größe des Graphen. Ja. So, der BFS ist klein bisschen komplizierter. Da machen sie Folgendes. Sie haben nicht nur dieses Array besucht, sondern sie haben zusätzlich noch eine Schlange von Knoten. Und hier ist es jetzt folgendermaßen, wenn Sie jetzt an einem Knoten sich befinden, ne, dann schauen Sie Ihre Umgebung ab. Sie sammeln alle Knoten auf, die Sie noch nicht besucht haben, und dann arbeiten Sie die der Reihe nach ab. So, und für dieses Aufsammeln und Abarbeiten brauchen Sie eine Schlange. Das heißt, Sie gucken sich Ihre Umgebung an. Wer ist da alles? Knoten A, B, C, D, E. Die habe ich alle noch nicht besucht. Das heißt, die wandern alle sozusagen in meine Schlange, kommen, werden in die Schlange hinten eingereiht, A, B, C, D, um irgendwann mal abgearbeitet zu werden. Denn im Moment gibt es noch Knoten, die haben Vorrang, abgearbeitet zu werden. Ja? Und das machen wir in dem Algorithmus. Wir machen also zunächst hier wieder die Floskel besucht von V, ergibt sich aus True. Wir sind also an dem Knoten V gewesen. Und dann fügen wir diesen Knoten V der Schlange hinzu. Und solange die Schlange nicht leer ist, nehmen wir uns den ersten Knoten und bearbeiten den. Dessen Markierung geben wir aus, dann löschen wir den aus der Schlange. Und dann fügen wir alle Knoten, die in dessen Nachbarschaft sind, des Knotens V, die fügen wir zur Schlange hinzu. Ja, also for all W, Element V, wenn es eine Kante zu W gibt, von V aus, und wenn der Knoten W noch nicht besucht wurde, dann besuchen wir den und entern seine Bezeichnung. Also fügen den Knoten hinten an die Schlange an. Ja, also hier habe ich das nochmal als Beispiel, kurz noch zur Laufzeit. Auch da wieder proportional zur Größe des Graphen. Ja, alle Knoten werden irgendwie angepackt. Sie haben hier den zusätzlichen Speicher, das ist ein bisschen ungünstig. Aber den haben Sie beim Tiefendurchlauf auch. Ne, da müssen Sie den Stack mit berücksichtigen. Den Tiefendurchlauf, den wir so programmiert haben, ja, der arbeitet mit einem Stack. Ne, Sie rufen rekursiv immer den Tiefendurchlauf, den DFS auf. Ja, und der arbeitet mit dem Stack und irgendwie müssen Sie diesen Stack verwalten beziehungsweise im Hinterkopf behalten. Der Stack kann groß werden. Der wird nämlich so groß wie der längste Weg da in Ihrem Graphen, den der tiefen Durchlauf sozusagen in einem Rutsch durchläuft. Ja, hier ist nochmal das Beispiel. Wie geht's? Wir starten bei Knoten V. Dann legen wir diese Q an. Ja, und jetzt gucken wir die Reihe um. Ach, hier ist unser A. A wandert auf die Q. Na, dann kommt hier unser C, C wandert auf die Q, dann finden wir in den Nachbarschaften D, D wandert auf die Q. So, und dann machen wir jetzt weiter. Hier, na, B ist noch da, B wandert auf die Q. Und jetzt starten wir und nehmen den Knoten A runter und machen bei A weiter. Ja? Also, welche Nachbarn gibt es bei A? Da gibt es erstmal den Knoten K, K wandert auf die Q. Dann gibt es den Knoten P, P wandert auf die Q. Dann gibt es ja, keinen Knoten mehr. Dann würde ich jetzt bei C weitermachen. Ne? C wird von der Q runtergenommen und wir machen bei C mal weiter und versuchen jetzt bei C alle Nachbarn uns anzugucken. Aber nur die Nachbarn, die wir noch nicht besucht haben, also falls P zufällig Nachbar von C ist, dann wird er nicht berücksichtigt. Nur die Nachbarn von C, die wir noch nicht besucht haben, werden jetzt abgeklappert und erstmal auf die Queue gepackt. Ja, aber wir machen dann weiter mit dem Knoten D, ne? Und alles, was wir bei C gefunden haben, wandert auf die Queue und wird erst bearbeitet, wenn alle Knoten, die vorher waren, schon bearbeitet worden sind. Ja? Das ist also die Idee dieses breiten Durchlaufs. Ja, sonst haben wir eigentlich keine wichtigen Operationen, die wir auf Graphen durchführen können. Ne, im Wesentlichen müssen wir die absuchen. Einfügen ist ganz normal irgendwie. Das können Sie mal versuchen zu implementieren mit Hilfe von Adjazenzliste und Adjazenzmatrix. Da sehen Sie dann auch schon wieder die unterschiedliche Schwierigkeit. Adjazenzmatrix, wenn Sie dort eine neue Kante einfügen, dann setzen Sie einfach an der Stelle A, I, J eine 1. Ja? Dann haben Sie die Kante da. Wenn Sie es in der Adjazenzliste machen wollen, na, dann müssen Sie den Knoten suchen in der Liste und dann laufen Sie dessen Liste lang und dann fügen Sie da ein neues Element ein und dann setzen Sie Zeiger. Das ist alles deutlich aufwendiger. Ja? Aber das nimmt man meistens in Kauf. Wir wollen jetzt mit einem Schlussbeispiel dieses Kapitel der Implementierung beenden und in dem werden Sie nochmal eine Reihe von jetzt im Verlauf dieses Kapitels gelernten Elementen kennenlernen, nochmal mit Graphen operieren, mit Listen arbeiten und wir geben einen Vorgeschmack darauf, wie man Algorithmen daraufhin untersucht, ob sie effizient sind oder nicht, wie man Algorithmen eventuell verbessert, na, wie man überhaupt beurteilt, ob ein Algorithmus effizient ist oder nicht. Und dieses Beispiel ist das sogenannte topologische Sortieren. Das ist eine Sortierform auf Datenobjekten, bei denen keine vollständige Ordnung vorliegt, sondern nur eine partielle Ordnung. Ja, normalerweise, wenn Sie sortieren, dann wissen Sie immer, zwei Elemente, die kann ich vergleichen miteinander und ich kriege raus, das eine ist kleiner als das andere. Und dann kriegen Sie hinterher eine lineare Reihung von diesen Objekten raus. Ja? Sie können immer sagen, alle Objekte sind miteinander vergleichbar. Und bei einer partiellen Ordnung ist das nicht so. Da gibt es also Elemente, die sind gar nicht vergleichbar. Ja, das heißt, wenn Sie jetzt die anordnen wollen, Sie haben hier die Möglichkeit A und B, ja, und es gilt weder A kleiner B noch B kleiner A. Dann ist deren Anordnung egal. Dann können Sie die vor oder hinter. Na, Sie machen nichts verkehrt, egal wie Sie die anordnen. Und unsere Aufgabe ist, durch eine Menge von Elementen A1 bis AN so zu sortieren, dass für die Elemente, die miteinander vergleichbar sind, wenigstens die Reihenfolge eingehalten worden ist. Das heißt, wenn zwei Elemente vergleichbar sind und das eine ist kleiner als das andere, dann muss das andere irgendwo weiter hinten stehen. Ja? Und wenn die Elemente nicht vergleichbar sind, dann ist es egal, dann kommt halt irgendeine Sortierung raus. Also formal dargestellt, sortiere die Elemente der Menge so, dass für alle Indizes IJ gilt, wenn I ungleich J ist und AI und AJ sind wirklich vergleichbar, nämlich AI kleiner AJ, dann muss auch der Index von dem I kleiner sein als der Index von J. Ja, also das Element AI und AJ, die sind jetzt vergleichbar, na, und die werden in dieser Reihe irgendwo hin platziert und dann müssen die so platziert sein, dass auch wirklich I kleiner ist als J, die Position, an der die landen. Ja? Hier ist ein Beispiel. Hier haben wir eine Menge A1 bis A9 und da habe ich geschrieben mal A1 kleiner A3, A3 kleiner A7 und so weiter. Also alle diese Elemente, die dort genannt sind, die sind miteinander vergleichbar. Ja, aber zum Beispiel A4 und A8 sind nicht miteinander vergleichbar. Sie können aus dieser ganzen Menge von Relationen da, dieser kleiner, nicht ableiten, ob A4 kleiner ist als A8 oder A8 kleiner ist als A4. Können Sie nicht machen. Ja, die sind nicht vergleichbar. Und wenn man jetzt eine topologische Sortierung angibt, dann sind die Elemente also so fein säuberlich aufgereiht. A1, A3, A7, A4 und so weiter. Und wenn Sie jetzt nachgucken, es muss gelten A1 kleiner A3 und A3 kleiner A7. Ja, und diese Situation ist unten in der topologischen Sortierung tatsächlich so umgesetzt, dass A3 kleiner A7, na, dann muss A3 vor dem A7 eingeordnet sein. Das ist auch tatsächlich der Fall. Na, A7 kleiner A4, A7 kleiner A5, na, A7 muss vor A4 sein und A7 muss vor A5 sein. Das ist auch beides mal der Fall. Na, und bei A4 und A8, da haben Sie gar keine Information, also Sie könnten die beiden einfach vertauschen. Ja, da gibt es keine Vergleichssituation. Also man findet in der Regel mehrere topologische Sortierungen, wenn man solch eine Menge gegeben hat, die partiell geordnet ist, und eine weitere topologische Sortierung sehen Sie da unten. Ja, und auch da gilt wieder für alle Werte, die kleinere Relation, für die die kleinere Relation gilt, gilt auch die entsprechende Positionierung innerhalb dieser Reihenfolge. Ja? Wozu braucht man topologische Sortierung? Na, das hat man häufig, wenn Sie Projekte planen. Ja, oder ein Buch schreiben oder einen Studienplan haben oder sowas in der Art. Na, Sie ordnen Dinge an, wobei nicht alle Dinge irgendeine bestimmte Reihenfolge haben müssen. Ne? Also vielleicht ist es beim Hausbau ganz am einfachsten. Ne? Sie können meinetwegen das Dach decken und gleichzeitig innen drin irgendwie verputzen. Ne? Solche Dinge können Sie machen. Oder Sie können Elektro einbauen und Sie können Sanitär einbauen, parallel. Ja, da gibt es keine Bedingung, dass das eine vor dem anderen gemacht werden muss. Es gibt also keine Reihenfolgesituation zwischen den beiden Dingen, aber Sie müssen halt erst eine Bodenplatte legen, bevor Sie darauf mauern können. Ja, da gibt es eine Reihenfolge. Und die Frage ist jetzt immer, können Sie diese Elemente so anordnen, dass Sie sagen können, also erst muss das gemacht werden, das gemacht werden, das gemacht werden, und es gibt dann hinterher keine Konflikte irgendwie, ja? Und Sie können sehen, dass bei Arbeitsvorgängen, die nicht voneinander abhängig sind, die können dann auch parallel ausgeführt werden. Das heißt, Sie versuchen dann irgendwie, Sie sind jetzt an einem bestimmten Baustadium, ne, und Sie sehen jetzt können drei Arbeitsvorgänge können parallel gemacht werden, ne, die sind nicht voneinander abhängig, dann führen Sie die drei auch aus. Ja. Sie können also sozusagen, indem Sie dieses topologische Sortieren machen, können Sie auch herausfinden, indem Sie die Dinge, die nicht voneinander abhängig sind, parallel durchführen, wie lange sie überhaupt zeitlich brauchen für das ganze Verfahren. Ja, oder hier haben Sie ein Lehrbuch, ne? Da müssen Sie irgendwie die Begriffe und die Definitionen ordnen. Ne? Also immer, wenn irgendwo ein Satz auftaucht, wo ein Begriff auftaucht, dann muss die Definition da vorher stehen. Ja, aber das gilt nur für gewisse Sätze und für gewisse Definitionen. Manche Dinge sind irgendwie voneinander unabhängig. Ja? Oder beim Studienplan. So, und was machen wir jetzt hier in unserem Algorithmus? Wir implementieren zunächst mal diese Relation durch einen Graphen. Das heißt, wann immer zwischen zwei Objekten v kleiner w gilt, dann zeichne ich einen Knoten v und einen Knoten w und ziehe eine gerichtete Kante zwischen v und w. Ja, und rechts sehen Sie jetzt die Graphendarstellung, die unsere Situation genau abbildet. Also 1 ist kleiner als 3, ne, 4 ist kleiner als 6, 7 ist kleiner als 4, 2 ist kleiner als 8 und solche Relationen gelten. Die haben wir jetzt hier in dem Graphen dargestellt. Und um eine topologische Sortierung zu kriegen, müssen Sie jetzt eigentlich Folgendes machen. Ne, Sie greifen sich praktisch den Knoten 1 zum Beispiel, ne, und dann, wenn Sie den jetzt so vor sich haben, dann schütteln Sie diesen Graphen, ne, und dann plumpsen sozusagen alle Dinge irgendwie runter und dann sehen Sie praktisch, wie die angeordnet sein müssen. Ja, und das können Sie hier praktisch so ungefähr sich vorstellen. Ja, die Dinge fallen also runter und bilden dann automatisch eine richtige topologische Anordnung. So, und das müssen wir nur versuchen, irgendwie algorithmisch in den Griff zu kriegen. Und dazu ist die Lösungsidee eigentlich relativ einfach. Man geht inkrementell vor. Das heißt, man entwickelt diese topologische Sortierung der Reihe nach. Und wo man anfangen muss, ist eigentlich relativ klar. Ne? Ich fange bei der Aufgabe, denken Sie wieder an den Hausbau, ich fange bei der Aufgabe an, die keinen Vorgänger hat. Ja, bitte? Die 9 ist 2-mal. Wo denn? Ach so, okay. Gut. Da muss. Ach so, da ist einfach der Fall zu viel, ne? Genau. Okay, danke. Ja, gut, also die Arbeitsweise ist relativ einfach. Wir versuchen, eine Arbeitsaufgabe rauszufinden, die gar keinen Vorgänger hat. Mit der können wir in jedem Fall beginnen. Ja, und das wäre zum Beispiel die 1. Na, oder auch die 9 meinetwegen. Mit der 9 können Sie auch beginnen, die hat keinen Vorgänger. In unserem Graphen ist das ein Knoten, der Eingangsgrad 0 hat. Ja, also der keine in sich reinlaufende Kante besitzt, keinen in sich reinlaufenden Pfeil. Nein, dessen Markierung können wir einfach ausgeben. Dann haben wir schon mal den Start für unsere topologische Sortierung, zum Beispiel die 1 auszugeben. Und wenn wir den Knoten anschließend entfernen, dann finden wir immer noch einen Graphen vor, den wir topologisch sortieren müssen, wo jetzt aber schon die 1 ihren allerersten Platz erhalten hat. Ja, und damit ist schon das Lösungsverfahren eigentlich beschrieben. Ne? Sie suchen sich einfach einen Knoten mit Grad 0, löschen den aus dem Graphen, geben die Markierung aus und machen mit dem Rest weiter. Ja, das machen wir jetzt mal, führen wir jetzt mal durch. Hier ist also die 1. Dann löschen wir die 9. Ne? Die 1 haben Sie jetzt gelöscht, müssen Sie jetzt wegdenken. Ne? Dann suchen Sie einen weiteren Knoten, der keinen Eingangsgrad hat. Das ist zum Beispiel die 9. Geben Sie die 9 aus. Ne? Und dann suchen wir hier die 3, die hätten wir auch nehmen können, ne? Statt der 9. Beide sind sozusagen geeignet. Wir haben mal die 3 genommen. Ja, und dann haben wir anschließend die 9 genommen. Und jetzt können wir anschließend, was können wir nehmen? Wir können die 2 nehmen, ne? Wir können die 7 nehmen. Dann nehmen wir mal die 7. Und dann bleibt noch übrig, ja, wir können die 2 nehmen, die 5 nehmen, die 4 nehmen. Ne? Alle haben keine Eingangskanten, nehmen wir die 4. Und dann können wir nehmen, ja, die 5, ja, und dann die 2, und dann die 8, und dann die 6. So, und jedes Mal haben wir praktisch einen Knoten aus dem Graphen eliminiert, ja, und haben mit dem restlichen Graphen weitergemacht. Und damit ergibt sich eigentlich schon unser Algorithmus. Ja, da ist er, ein bisschen umgangssprachlich noch hingeschrieben. Also Topsort braucht als Parameter einen Graphen G mit Knotenmenge V und Kantenmenge E. Und wenn die Knotenmenge leer ist, ne, auf dem Weg dahin, dann haben wir den Graphen vollständig abgearbeitet. Dann ist nichts zu tun, aber wenn es ungleich leer ist, dann müssen wir was machen. Dann wählen wir uns einfach einen Knoten aus dem Graphen, der keine Eingangskante hat, keinen Eingangspfeil. Na, und hier habe ich mal diese Definition D plus gewählt. Ne. Im Skript finden Sie diese Definition nochmal genau, D plus, D minus. Ne, wir haben von dem Grad eines Knotens gesprochen. Und D plus ist jetzt der Eingangsgrad bei gerichteten Graphen. Also wenn der Eingangsgrad 0 ist, die Anzahl der Kanten, die in einen Knoten hineinführen, gleich 0 ist, ne, dann kann ich diesen Knoten wählen. Und ich wähle einfach einen beliebigen. Sie sehen, dass es mir gar nicht darauf ankommt, hier eine spezielle Reihenfolge vorzugeben. Das müssen wir natürlich, wenn wir dieses Programm schreiben, machen. Da müssen wir sagen, dann nimm den oder wähl die aus einer bestimmten Reihenfolge. Aber hier im Algorithmus ist mir eigentlich egal, gib mir nur einen. Ja, dann gebe ich den aus. So, und dann lösche ich den aus dem Graphen und mache Topsort, also rekursiv das Ganze mit dem restlichen Graphen. Sie schmeißen jetzt den Knoten V aus dem Graphen G raus, G ohne V. Und wenn man Knoten löscht, dann löscht man die adjazenten Kanten gleich mit. Ja, dann ist also der Knoten mit seinen Kanten aus dem Graphen entfernt. Und dann machen Sie das topologische Sortieren für den Rest. So, und das ist im Prinzip alles, was Sie zu tun haben. Jetzt müssen Sie nur noch gucken, dass Sie hier eine geschickte Implementierung hinkriegen. Na, wie wählen Sie denn das V? Ja, das haben Sie jetzt, ich konnte jetzt durch bloßes Hinschauen immer meinen Knoten V geschickt wählen. Ne, da habe ich geguckt, ah, der ist ohne Eingangsgrad, der ist ohne Eingangsgrad, der ist ohne Eingangskante. Ja, und habe ich irgendeinen ausgewählt. Na, wie macht die Maschine das? Die braucht irgendwie eine Buchhaltung, um diesen Knoten zu finden. Und da kann man zwei Methoden unterscheiden. Die eine ist, Sie suchen jedes Mal nach einem Knoten mit Eingangsgrad 0. Ja, da können Sie praktisch, denken Sie an Ihre Adjazenzliste, die Adjazenzliste geeignet durchlaufen, irgendwo gucken, wo habe ich einen Knoten, der Eingangsgrad 0 hat. Ja, und jedes Mal, wenn Sie jetzt den Knoten dann anschließend ausgegeben und rausgelöscht haben, dann suchen Sie den Graphen wieder neu ab, nach Ihrem Eingangsgrad 0. Das ist natürlich ziemlich zeitaufwendig und schlecht, das macht man in der Implementierung nicht. Wir brauchen eigentlich eine geschicktere Implementierung. Und die nutzt aus, dass sich, wenn man einen Knoten herauslöscht, man nicht den ganzen Graphen wieder absuchen muss, um einen Knoten mit Eingangsgrad 0 zu finden, sondern man muss nur die Umgebung angucken, aus der Knoten, der jetzt gelöscht worden ist, nur die Umgebung angucken des Knotens, der jetzt gelöscht worden ist. Denn was kann groß passieren? Stellen Sie sich diesen großen Graphen vor, ne? Jetzt nehmen Sie einen Knoten daraus. Ne, da ändert sich nicht an einer beliebigen anderen Stelle, ändern sich nicht die Knotengraden gerade, sondern die Knotengrade ändern sich nur in der Umgebung dieses Knotens, also bei den Nachbarn. Das heißt, wenn Sie den Knoten rausnehmen, dann schauen Sie sich alle Nachbarn an und reduzieren deren Eingangsgrade. Ja? Und das macht hier diese zweite Methode. Also, Sie ermitteln zu Beginn alle Eingangsgrade, dann durchlaufen Sie den Graphen einmal vollständig. Und wenn Sie jetzt einen Knoten rauslöschen, ne, dann schauen Sie vorher bei dem Knoten erst, laufen Sie dessen Ausgangskanten raus und die verschwinden ja jetzt, wenn Sie den Knoten rauslöschen. Das heißt, die Eingangsgrade aller benachbarten Knoten reduzieren Sie jetzt um 1. Ja? Also beim Löschen nur Eingangsgrade adjazenter Knoten aktualisieren und nicht den ganzen Graphen nochmal absuchen irgendwo und um da die entsprechenden Grade da zu aktualisieren. So, und das geht sicherlich deutlich schneller, ne, das ist klar. Und jetzt müssen Sie nur noch gucken, jetzt haben Sie praktisch in der Umgebung die Knotengrade aktualisiert und jetzt müssen Sie nur noch gucken, ist da einer hinzugekommen, der jetzt plötzlich Eingangsgrad 0 hat? Ja? Gibt's den? Na, dann machen Sie noch Folgendes, Sie ergänzen sozusagen Ihre ganze Datenhaltung um eine Queue, in der Sie immer die Knoten mit Eingangsgrad 0 sammeln. Ja, anfangs machen Sie einen totalen Durchsuche mit Breiten- oder Tiefendurchlauf Ihres Graphen. Ja, und dann finden Sie alle Knoten, die Eingangsgrad 0 haben, die packen Sie in so eine Queue rein. Und wenn Sie jetzt einen Knoten löschen, dann suchen Sie die Umgebung ab, reduzieren deren Eingangsgrade jeweils um 1. Und wenn da jetzt einer bei ist, der plötzlich Eingangsgrad 0 hat, dann packen Sie den auf die Queue. Ja? Gut, hier ist das vollständige Programm in Pascal-Notation. Na, hier oben sehen Sie die Queue. So, und hier sehen Sie nochmal die Implementierung der Initialisierung. Also, wir laufen praktisch alle Knoten ab und ermitteln für jeden Knoten den Ausgangsgrad, indem wir praktisch seine Nachbarschaft angucken. Ja, dann hat jeder Knoten anschließend seinen Ausgangsgrad gespeichert, D+. So, und wenn jetzt einer von denen überhaupt keinen Eingangsgrad hat, Eingangsgrad 0, ja, dann packen wir den schon mal auf die Queue. Ja, und dann ist nach Ende dieser Schleife da, sind in der Queue alle Knoten des Originalgraphens, die Eingangsgrad 0 haben. So, und jetzt arbeiten wir diese Queue hier fortwährend ab, while not empty, nehmen uns den ersten Knoten da raus und löschen den gleichzeitig aus der Queue. Und geben den aus, ja, und dann machen wir in dieser Schleife praktisch die Aktualisierung. Wir löschen jetzt also den Knoten aus dem Graphen und aktualisieren dabei die entsprechenden Eingangsgrade. Jetzt schauen Sie sich also um den Knoten V alle Knoten W an, ja, reduzieren deren Eingangsgrade um 1 und wenn jetzt einer davon gerade den Eingangsgrad 0 hat, dann wird er auf die Queue gepackt. So wird das also hier realisiert. Ja, damit ist praktisch dieser Algorithmus, na, wir haben immer noch for all und solche Dinge drin, die Pascal gar nicht kennt, die müssen Sie dann irgendwie von Hand implementieren, aber dies ist praktisch der Algorithmus mit dem Knopfhoff, das wir uns jetzt dazu ausgedacht haben, um das Ganze möglichst effizient hinzukriegen. Na, also wir sehen in jedem Fall, dass dieser Algorithmus jetzt deutlich effizienter geworden ist, als der ursprüngliche. Na, wir müssen längst nicht mehr so häufig durch den ganzen Graphen durchlaufen, nur um unsere Knotengrade zu bestimmen. Aber wir können die Effizienz noch nicht so richtig genau bestimmen. Na, wir wissen noch nicht, inwiefern der jetzt wirklich effizienter ist. Ja, wie äußert sich das? Na, Effizienz ist ja eine Eigenschaft eines Algorithmus, möglichst wenig Ressourcen zu verbrauchen. Wir sagen, der ist schneller hier. Eine der Ressourcen ist die Zeit. Das heißt, dieser Algorithmus ist also in jedem Fall zeiteffizienter. Das heißt, er geht schneller. Ne? Und wir müssen nur noch versuchen, irgendwie Zeit, Speicher oder was wir sonst noch an Ressourcen haben, die so ein Algorithmus verbrauchen kann, die irgendwie mit genauen Maßen zu versehen, sodass wir wirklich sagen können, ne, dieser Algorithmus verbraucht Alpha an Zeit, Beta an Speicher, Gamma an irgendwelchen anderen Ressourcen. Ne? Und dieses Alpha ist ein gutes Alpha, dieses Beta ist ein schlechtes Beta zum Beispiel. Ne? Und dieses Gamma ein mittelmäßiges Gamma. Solche Informationen brauchen wir, damit wir Algorithmen vernünftig vergleichen können. Und diese Maße und Messverfahren zur Messung der Effizienz, zur Messung der Komplexität von Algorithmen, die behandeln wir im nächsten Kapitel.